Kommen wir nun zum zweiten Teil des Eranos-Vortrages Der mystische Mensch von Erich Neumann. Dieses Diagramm, das wir hier sehen, werde ich gleich Schritt für Schritt beschreiben. Die mystische Begegnung von Ich und Nicht-Ich erfolgt nun durch den Einbruch des uroborischen Seins in den menschlichen Lebensraum, beziehungsweise umgekehrt im Durchbruch und Vorstoß des Ich durch den archetypischen Himmel bis in die uroborische Seinssphäre. Dieses Durchstoßen zum uroborischen Himmel entspricht gleichzeitig einem Abstieg und einem Eintauchen in den schöpferischen Zentralquell. Die Einbrüche des Numen erfolgen vor allem in den archetypischen Phasen und Lebensübergängen, in denen das Ich zur Wandlung herausgefordert wird. Dadurch wird die innere Entwicklung jedes Menschen mystisch geprägt und der Mensch zum Homo mysticus. Die Wandlungskrisen der Persönlichkeit werden daher von den Archetypen bestimmt, wobei sich der alte Archetyp jeweils negativ zeigt und der neue, zu dem hin die Entwicklung gehen soll, in seinem positiven Aspekt, so wie es Erich Neumann diesen Übergang dargestellt hat in seinem Beitrag Die Angst vor dem Weiblichen. Dadurch wird die Progression evoziert und erleichtert. Den verschiedenen Phasen des Lebenskreises können wir nun verschiedene Formen der Mystik zuordnen. Wir finden hier eben Früh- und Ursprungsmystik, dem Bereich der Geburt und Kindheit zugeordnet, mit dem Archetyp der großen Mutter, sozusagen mit dem Aufgang der Sonne am Osthorizont. Der ganze Kosmos sozusagen wird umfasst von einem doppelten Uroboros, wie wir es hier auf dem Diagramm sehen. Und dieser ganze Bereich wird vom Archetyp der großen Mutter bestimmt. Im mittleren Bereich von der Pubertät bis zum Klimakterium finden wir die Zeit der Hochmystik des Drachenkampfes, wie es Erich Neumann benennt, die sich in zwei Facetten differenziert, einmal in die Liebesmystik und zum anderen in der Wiedergeburtsmystik des Drachenkampfes. Bei beiden geht es letztlich um die Begegnung von Held und Anima und um die Befreiung der Anima aus der Dominanz des Drachen, sprich aus dem negativen Mutterarchetyp heraus. Die dritte und abschließende mystische Konstellation wird hier von Neumann als Endmystik oder Reife oder Todesmystik bezeichnet und wird der archetypischen Gestalt des Osiris zugeordnet. Wir haben vorher schon gehört, dass Osiris sozusagen für das Selbst steht. Und im Zeitpunkt des Königsrituals identifiziert sich der Pharao mit Osiris und vollzieht sozusagen die Vereinigung von Ich und Selbst. Und wir finden hier den Westpunkt, sozusagen den Sonnenuntergang des Ichs mit dem Eingang in das Reich des Todes. Und so haben wir eine Übersicht von archetypischen Stadien des Bewusstseins, der Bewusstseinsentwicklung, von den einzelnen Lebensübergängen und von vier großen mystischen Erfahrungsebenen. Und damit auch eine Übersicht über das Phänomen der mystischen Erfahrungen entlang unserer Lebenserfahrungen, entlang unseres Lebensbogens. Erich Neumann geht nun im zweiten Teil ausführlich in all die drei großen Lebensphasen ein, in Bezug auf die verschiedenen mystischen Erfahrungsebenen. Beginnen wir mit dem ersten Bereich. Die Früh- oder Ursprungsmystik entspricht phylogenetisch der Mystik des Primitivmenschen und ontogenetisch der Mystik der Kindheit. Durch die nach innen und außen vorhandene Offenheit der kindlichen Persönlichkeit ist diese der Welt des Transpersonalen noch voll ausgesetzt. Das Kind lebt noch ursprungsnahe und wir könnten sagen im Großen, wie es Rilke formuliert. Es gibt da in seinem Gedicht Der Schauende diese Passage, wo es heißt: Wie ist das Klein, womit wir ringen? Was mit uns ringt, wie ist das Groß? Ließen wir ähnlicher den Dingen uns so vom großen Sturm bezwingen, wir würden weit und namenlos. Hier klingt etwas an von dieser frühen Mystik des Kindes, das noch kein stabiles Ich-Bewusstsein hat und das noch ganz ausgesetzt ist den Mächten des Numinosen und Transpersonalen. Oder eben auch Präpersonalen, wenn wir es im Sinne der Abfolge sehen, vom Präpersonal über die personale Ebene bis ins Transpersonale. Erich Neumann hat damals noch alle Phänomene, die über das Personale hinausreichen, davor und danach als Transpersonal beschrieben. In den Mandala-Zeichnungen der Kinder finden wir die noch unmittelbare Verbindung mit der Ganzheit des ursprünglichen Selbst. Erst nach Vollzug der Trennung von Himmel und Erde wird diese in den Kinderzeichnungen mit zwei Strichen sichtbar, einem grünen Strich unten für die Erde und einem blauen Strich oben für den Himmel. Und alles andere spielt sich zwischen diesen beiden ab. Und damit wissen wir, das Kind hat sozusagen den Schritt schon getan aus dieser ouroborischen Einheit in ein bewusstes Ich, das Himmel und Erde getrennt hat. Die Erfahrung der Frühmystik des Kindes wirkt sich schicksalshaft auf die spätere Entwicklung des Menschen aus. Erich Neumann unterscheidet nun zwei große Formen der Mystik. Einmal die sogenannte innerweltliche Wandlungsmystik und zum anderen die nihilistisch-uroborische Mystik, wie er diese benennt. Entscheidend dabei ist die Haltung des Ich-Bewusstseins nach seiner mystischen Erfahrung. Wenn das Ich danach in den menschlichen Lebensraum gewandelt zurückkehrt, handelt es sich um innerweltliche Wandlungsmystik. Wenn es aber aus dem menschlichen Lebensraum hinausgerissen wird, diesen verlassen und sich ihm entfremden will, sprechen wir von nihilistisch-uroborischer Mystik. Diese lehnt mit der Welt, auch den Menschen, das Ich und das Bewusstsein ab. Der Wandlungsmystiker hingegen möchte die Welt positiv beeinflussen, sie zur Gestalt, das Unbewusste zum Bewusstsein, das Anonyme zur Individualität führen. Er bejaht nicht nur den Menschen und die Welt, sondern auch das Ich und den Geschichtsprozess in der Zeit. Denn, wie Neumann sagt, Entwicklung heißt Geschichte als Schicksal des Einzelnen und des Kollektivs. Also Entwicklung heißt immer auch Geschichte als Schicksal des Einzelnen und des Kollektivs. Indem der uroborische Mystiker all dies ablehnt, negiert er aber auch das Schöpferische. und bleibt psychologisch an die uroborische Phase fixiert. Das heißt, an das vorweltliche, vor-ichhafte und vorbewusste Dasein. Und zwar an dieses Dasein des Embryonalzustandes. Die Faszination gegenüber diesem vorgeburtlichen Paradies, in dem die Spannung zwischen Bewusstsein und Unbewusstem und damit Zweifel und Leiden noch nicht vorhanden sind, führt zur unbewussten Sehnsucht der Rückkehr in den mütterlichen Schoß und zur asketischen Weltverneinung. Die eigene minderwertig entwickelte, extrovertierte Seite der uroborischen Mystiker macht die Welt zur Hölle und sieht sie dem Teufel ausgeliefert. Da es ihnen noch nicht gelungen ist, ihre eigene Schattenseite und ihre eigene Anima-Seite bewusst zu machen, ist ihnen auch eine Erfahrung der schöpferischen Gottheit unmöglich, die auch als Gott Schatten, eine dunkle, und als Gott Anima, eine weibliche Seite umfasst. Also wir sehen hier auch wieder die Spiegelung des innerpsychischen Zustandes mit dem jeweiligen Gottesbild. Darf hier Neumann zitieren? Weil sie nicht das Schöpferische und Abgründige der Gottheit anzunehmen bereit sind, erklären sie die Welt für gefallen, verschuldet, gesunken, verführt, getäuscht oder verdorben. Sie wollen es nicht wahrhaben, dass Leben und Schöpfung in der Polarität und Spaltung geschehen müssen, zu der auch der Teufel, das Böse, die Schuld, die Sünde und der Tod gehören. Nicht eine Integration der Gegensätze, welche das schöpferische Leben ausmachen, wird angestrebt, sondern eine Desintegration und Regression. Zitat Ende. Bei den uroborischen Mystikern, die oft der Niedermystik angehören, finden wir ein pathologisches, fragmentiertes, primitives und leicht umzuwerfendes Ich. Dagegen setzt die Wandlungsmystik eine betonte Ich-Entwicklung und eine starke Integrationstendenz der Persönlichkeit voraus. Kommen wir nun zum zweiten großen Bereich, nämlich zur Drachenkampfmystik. Was die uroborische Mystik vermeiden will, ist für die Drachenkampfmystik gerade das Entscheidende. Das Annehmen des Lebens in dieser Welt. Dabei sind wir herausgefordert, auch die Spaltung, das Widersprüchliche und das Paradoxe des Lebens in dieser Welt sowie das eingespannt sein, in die Polarität anzunehmen. Indem sich das Ich im Drachenkampf mit dem oberen Menschen der Gottheit oder dem Ahnen verbindet, konstelliert er die göttliche Natur des Helden. Im Helden- und Wiedergeburtsmythos, in dem es zum mystischen Begegnung von Ich und Selbst kommt, wird das göttliche verstärkte Ich selber numinos. Es erweist sich als gottebenbildlicher Weltmittelpunkt, als Sitz des schöpferischen Prinzips und als Träger der Scheidung und Entscheidung. Durch das Aushalten der erhöhten Kreuzspannung zwischen Ich und Selbst wird die Ebenbildlichkeit des Schöpferischen erreicht. In dem Maße, wie das Ich sein Bewusstsein erweitert, wird auch eine erweiterte Manifestation des Nicht-Ich des Numinosen und der Welt erst ermöglicht. Erich Neumann sagt, alles Schöpferische ist mystisch, denn das Individuum ist schöpferisch allein durch seine Begegnung mit dem Numinosen, dem Nichtspunkt des Schöpferischen im Innenraum. Aber damit, dass das Schöpferische weltformend und zeugend ist, ist es seinem tiefsten Wesen nach auch weltbejahend. Die Heldenmystik ist Mystik der Berufung und des Auftrags, der Weltformung und der Weltumformung. Dabei ist es unwesentlich, ob sich die Begegnung im Religiösen oder im Künstlerischen, im Tun außen oder der geheimen Persönlichkeitswandlung im Innen manifestiert. Immer ist der Held der große Einzelne, der groß ist, weil er die Ebenbildlichkeit des schöpferischen Anthropos in sich verwirklicht. Zitat Ende. Die Meditationswege des Buddhismus, des indischen Yoga, der christlichen Mystik, der jüdischen Kabbalah, die alle zum Nichtspunkt führen, gehören psychologisch zur Hochphase der Heldenmystik, da sie nicht zur Regression, sondern zur Verstärkung und Erweiterung des Bewusstseins führen. In den Stufenwegen der Hochmystik wird im Gegensatz zur Niedermystik eine höchste Anstrengung des Ich-Bewusstseins gefordert, das von Stufe zu Stufe den Drachenkampf des Helden vollzieht und so die Schranken der alten Persönlichkeitsstruktur überwinden kann. Nur ein gestärktes und gefestigtes Ich-Bewusstsein kann im fortschreitenden Prozess den steigenden Manifestationen des Numinosen und der erhöhten energetischen Ladung des Archetypischen gewachsen sein. Der mystische Innenweg kann nur gelingen mit Hilfe einer stärksten Willenskonzentration und Zuspitzung der Persönlichkeit auf dieses höchste Ziel. Hier wird die Paradoxie der Hochmystik deutlich, indem das Ich erst durch eine erhöhte Energiespannung seine eigene Überwindung und Transzendenz ermöglicht. Es handelt sich dabei nicht um eine Ich- und Bewusstseinsauflösung, sondern um die Erreichung eines veränderten Bewusstseins, in dem nicht mehr das Ich das Zentrum darstellt, sondern das Selbst, um welches das Ich kreist. Hier wird die Analogie zum Individuationsprozess sichtbar. Zitat Neumann: Auch die ekstatischen, nicht-uroborischen, mystischen Endzustände, die als Unendlichkeit auftreten, münden in eine Persönlichkeitsmystik und Persönlichkeitsveränderung, darüber hinaus aber in eine gesteigerte schöpferische Aktivität in dieser Welt. Zitat Ende. Indem also der Hochmystiker lehrt, schreibt, Schulen bildet und damit die Mystik als Erlösungsweg des Menschen versteht, möchte er die Welt erneuern. Zum Drachenkampf gehört der Hieroskamos, der Archetyp der heiligen Hochzeit, die Sakralehe, die Conjunctio Oppositorum zwischen dem Ich-Bewusstsein und der aus der Gewalt des Drachens befreiten Gefangenen. Die Liebesmystik in all ihren Formen hat hier ihren psychologischen Ort. In der Wiedergeburt des Helden wird in seiner mystischen Begegnung des Ich mit dem schöpferischen Numinosen das neue Wesen des Helden in einer höheren Begattung gezeugt. Der Begriff höhere Begattung, den kennen wir aus Goethes Gedicht Selige Sehnsucht. Ich meine, dass Sie dieses Gedicht kennen, sonst kann ich es gerne vortragen. Ein sehr tiefgehendes Gedicht, was eben gerade auch die Liebesmystik noch einmal in eine höhere Begattung überführt, wenn er sagt, sagt es niemand, nur den Weisen, da die Menge gleich verhöhnet, das Lebendige will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet. In der Liebesnächte Kühlung, die dich zeugte, wo du zeugtest, überfällt dich fremde Fühlung, wenn die stille Kerze leuchtet. Nicht mehr bleibest du umfangen in der Finsternis Beschattung und dich reißet neu Verlangen auf zu höherer Begattung. Keine Ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt und zuletzt des Lichts begierig bist du Schmetterling verbrannt. Und jetzt kommt diese bekannte Strophe, die wir alle kennen. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Soweit Goethe zu dieser höheren Begattung, die mit der Liebesmystik jetzt angesprochen ist. Die Formen der mystischen Hieros-Gamos-Beziehung sind vielfältig und zeigen sich oft in der archetypischen Geschlechtssymbolik, in der erotischen Symbolik der Vereinigung der Gegensätze. Beispiele dafür finden wir in der hinduistischen Geschlechtssymbolik von Lingam und Yoni, die auf Shiva und Shakti hinweisen, weiters im tibetisch-buddhistischen Tantrismus, im Daoismus und in der Braut-Christi-Symbolik. Auch für Karlfried Graf Dürkheim, einem meiner Lehrer, ist die Erotik ein Offenbarungsort des Numinosen. Neben der großen Natur, der großen Kunst und den kultischen Handlungen. Er sagt in seinem Buch Der Weg, die Wahrheit, das Leben, auch die Erotik ist etwas, was den Menschen in einen anderen Bereich heben kann. Die Sexualität hat immer mit dem Tod zu tun. Im Orgasmus stirbt der Mensch einen Augenblick, um wiederzukehren. Wir kennen den französischen Ausdruck Le Petit Mort, der kleine Tod für den Orgasmus. Erotik und Sexualität sind ein Feld zur Erfahrung des Numinosen. Es gibt im Numinosen immer beides, das Wundersame und das Unheimliche. Rudolf Otto definiert in seinem Buch Das Heilige das Numinose als die Einheit von Faszinosum und Tremendum. Und wenn beides zusammenkommt, sind wir eben ergriffen von dieser numinosen Erfahrung. Die Paradoxie des Lebens kann weder gelöst werden durch die Weltflucht, wie es die uroborische Mystik versucht, noch durch die Ich-Aufgabe und Ich-Auflösung, durch die die Ich-Selbstspannung aufgehoben wird. So wie sich der Entwicklungsprozess der Menschheit zuerst am großen einzelnen Menschen abspielt, so sind die Hochmystiker die Vorläufer des Individuationsprozesses in der Moderne. Kommen wir nun zum dritten Bereich der Mystik, der von Neumann so benannten Endmystik. Diese steht unter dem Thema der Persönlichkeitsintegration. Der Lebensend- und Reife-Mystik ist der Westpunkt der Lebensbahn und die archetypische Gestalt des Osiris zugeordnet, wie wir es hier im Diagramm sehen können. Hier finden wir auch die Todes- und Nachtodesmystik des ägyptischen und des tibetischen Totenbuches. Entsprechend dem Individuationsprozess kommt hier auch eine Entwicklung zum Ausdruck, in der die Wirklichkeit des Selbst sichtbar wird und gleichzeitig ein Transparentwerden der Welt bewirkt. Hier werden die extravertierte Weltaußenschau und die introvertierte Weltinnenschau überwunden durch ein drittes. Was am Anfang als unbewusste Ursprungseinheit wirklich war, kehrt jetzt als bewusste mystische Erfahrung in der Mandala-Gestalt des erhöhten Ouroboros und des himmlischen Jerusalems wieder zurück. Die mystisch-jüdische Bewegung des Chassidismus spricht von der Erlösung der göttlichen Funken an jedem Ort und zu jeder Zeit. Damit kommt es zur sogenannten Aktualisierung des Messianismus, wie es im Judentum heißt, der ursprünglich an einen Geschichtsablauf gebunden war, an dessen Ende die Erlöserfigur des Messias auftaucht. Durch die Verlegung der messianischen Aktivität in das Tun des Einzelnen zu jeder Zeit kommt der Mensch zu seiner eigenen priesterlichen Würde, indem er die in der Verbannung irrende weibliche Gottimmanenz, im Judentum wird die Shechinah genannt, mit der Gotttranszendenz wieder vereint. Damit wird die Ganzheit und Vollständigkeit wiederhergestellt. Karl Fried Graf Dürkheim spricht dabei von der Erlangung der sogenannten Transparenz für die immanente Transzendenz. Und Erich Neumann sagt dazu aus der Sicht der jüdischen Mystik: Erlösung der heiligen Funken in jedem Jetzt, in jedem Hier, ist die unablösbare Aufgabe. Sie stellt sich über die allgemeine Erlösungsbedürftigkeit der Welt hinaus, jedem Einzelnen, da zu seiner individuellen Seele bestimmte zu erlösende Funken gehören. Zitat Ende. Hier passt auch der Ausspruch des jüdischen Mystikers Rabbi Hillel, der gesagt hat: Wenn nicht ich, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, wo dann? Wir sehen also, dass die Mystik die letzten Dinge hereinholt ins Hier und Jetzt und selbstverantwortlich auch im Sinne der Verantwortung dem Selbst gegenüber sich darauf einlässt. Im Zen-Buddhismus heißt es einfach: Jeder Augenblick ist die beste aller möglichen. In jedem Ding und in jeder Situation kann ein numinoser Hintergrund aufleuchten, der zur mystischen Begegnung von Ich und Nicht-Ich und zur Erleuchtung führen kann. Alles in der Welt wird zum Symbol und hat Anteil am Numinosen. Die vom uroborischen Mystiker abgelehnte Welt erweist sich dabei nun als gottträchtig und göttlich. Zitat Neumann: Nicht der Sturz in das weiße Urlicht und die Auslöschung ist die Aufgabe des Lebenden, sondern das Transparentmachen der Welt Vordergründe, damit das Urlicht als Welthintergrund und Kern sichtbar wird und so in seiner Strahlung und Wirkungsfähigkeit verstärkt wird. Zitat Ende. Dabei geschieht, wie in der Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, die Begegnung vom Selbst zum Selbst. In jeder Begegnung tritt immer die Ganzheit des schöpferischen Hintergrundes dem Ich gegenüber. So wie es der chassidische Satz sagt: Wenn jemand einen anderen belehren will, dann bedenke er, dass auch die Seele seines Mitmenschen an den Schöpfer gebunden und ihm hingegeben ist und dass er vor Gott steht und lehrt. Dies sind Worte des Baal Shem, des Begründers dieser jüdisch-mystischen Bewegung des Chassidismus. Gerade darin zeigt sich das sogenannte symbolische Leben, indem es zwei entgegengesetzte Haltungen vereint. Zum einen das Ernstnehmen der konkreten Situation in der gegebenen Welt. Zum anderen, indem es den numinosen Hintergrund als das eigentliche Gegenüber sieht. Neumann sagt, für die Mystiker dieser Phase ist ein Leben in dieser Welt möglich. Er braucht keinen Himmel, kein Jenseits und kein messianisches Reich. Denn alles ist in der Wirklichkeit der Welt vorhanden, wenn auch verborgen und verhüllt. Also wie es schon bei Goethe heißt, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Oder Novalis sagt es noch deutlicher, wenn er sagt, alles Sichtbare ist ein in den Geheimniszustand gehobenes Unsichtbares. Also das Sichtbare ist der Geheimniszustand. Nur wir sehen es nicht, weil wir noch nicht im symbolischen Leben leben, sondern noch in unserem Ich-Bewusstsein gefangen sind. Hierin kommt auch für Karl Fried Graf Dürkheim der Sinn des Lebens zum Ausdruck, nämlich Zeuge zu sein des überweltlichen Lebens mitten in dieser Welt. Während die Begegnung des Numinosen mit dem Ich in der Mystik der Lebensphasen vor allem an den Lebensübergängen geschieht, ist der schöpferische Mensch auch unabhängig davon von derartigen Begegnungen ergriffen. Der Wandlungsmystiker in der Reife- und Endphase des Lebens lebt dagegen in einer dauernden Transparenz dem Numinosen selbst sowie der Welt außen und innen gegenüber. Der zentrale Punkt dieser Mystik ist das Erfassen des Einheitsaspektes und das Leben in der Einheitswirklichkeit allen Seins. Während der Introversionsweg der radikalen Innenmystik zum inneren Ich-Verlust, der Extroversionsweg der kosmischen Außenmystik zur äußeren Überwältigung des Ich führt, erfährt die Wandlungsmystik innen und außen als Einheit von zwei Schalen, in der das Selbst als schöpferisches Zentrum des Menschen und der Welt offenbar wird. Der Mystiker wird dabei nicht mehr herausgerissen aus Menschheit und Welt, sondern überwindet die existenzielle Unsicherheit und Angst einer bisher feindlich erscheinenden Welt, indem er all diese Schattengestalten durchlichtet und in diese Einheitsschau mit aufnehmen kann. Dieser integrierte Mensch ist mit dem Zentrum verbunden, das er sowohl als seine eigene schöpferische Mitte erfährt, als auch als schöpferische Mitte der Welt. Für diesen Erleuchteten ist die Welt transparent und eins. Ein alter Zen-Spruch heißt, einem Erleuchteten erscheint alles erleuchtet. Der Mensch dieser Stufe lebt in der Paradoxie, sowohl in dieser Welt als auch außerhalb von ihr zu sein, in Ruhe und gleichzeitig in schöpferischer Bewegung. Eins mit dem Numinosen und doch ganz bei sich im tiefsten Schweigen und im schöpferischen Wort. Dieser Mensch lässt sich ganz auf die Führung durch das Selbst ein, die vom Ich als Sinn erfüllt erfahren wird, wodurch sich die Ebenbildlichkeit von Ich und Selbst schöpferisch verwirklicht. Zitat: Die Ebenbildlichkeit des Menschen zum schöpferischen Numen der Weltschöpfung ist die zwillinghafte Grundgegebenheit des mystischen Menschen. Soweit Erich Neumann. Diese Phänomene sind Prozesse zwischen Ich und Selbst, sind menschlich und außerweltlich zugleich, in der Entsprechung der Ebenbildlichkeit und Gestaltlosigkeit der Gottheit. Im Gegensatz zur uroborischen Mystik, die sich von Anfang an nach der Ich-Auflösung sehnt, um wie ein Tropfen ins Meer zurückzusinken, ist das Ziel der Wandlungsmystik, das Leben in einer fortlaufenden mystischen Bezogenheit in dieser Welt. Das Ich begegnet nun dem Numinosen überall und jederzeit, aber nicht mehr in der Anonymität der Frühzeit, sondern diese Begegnung kann nun den Charakter einer persönlichen Selbstbegegnung annehmen. Zitat Neumann: Das Numinose spricht jetzt als Anthropos selbst zur Persönlichkeit, nicht mehr als numinoses Einzelfänomen zum Zufalls-Ich. Zitat Ende. So wie der ägyptische Pharao durch das Königsritual als Horus lebt, als Sohn des Osiris, und im Tod selbst zu Osiris wird, so gibt sich in der Unsterblichkeitsmystik das Ich als Selbst, als Kern, als Gold, als Produkt des Opus Maximum seines Lebens der Gottheit zurück. So wie am Ende der Horus Pharao zum Osiris wird, transponiert sich am Ende der Wandlungsmystik die Persönlichkeit vom Ich hinüber zum Selbst. Und beide sind Zwillinge. Die Einheitserfahrung dieser Zwillinge habe ich selber in meinem Gedichtsband Wandlung zum inneren Himmel im Gedicht Eins mit dir beschrieben. Das so geht. Eins mit dir. Je näher ich mir komm, je näher komm ich dir. Du bist mein Wesenskern, in den ich mich verliere. Verliere ich mich in dir, so bin ich ganz in mir. Denn bin ich ganz in mir, so bin ich eins mit dir. Erich Neumann fasst zum Abschluss seines Eranos-Vortrages Der mystische Mensch noch einmal zusammen. Ich zitiere: So ist die menschliche Persönlichkeit von ihrer Frühzeit an in dauernder mystischer Bewegung, nach innen zum Selbst und nach außen zur Welt hin, in immer neuen Begegnungen ausgreifend und sich verändernd, durchschreitet der Mensch von Kindheit an alle Stadien der Wandlungsmystik. Und wie der Beginn der Ursprungsmystik bis vor das Auftauchen des Ich zurückreicht und in ein Unbekanntes, so reicht das Ende der Unsterblichkeitsmystik über das Erlöschen des Ich in ein Unbekanntes hinaus. Das Unerklärbare, das die Mitte des Menschen als ein unbekannt Schöpferisches in ihm lebt und in immer neuen Gestalten und Wandlungen ihn formt, dieses Geheimnis, das ihn sein Leben hindurch begleitet, begleitet ihn auch in den Tod und über ihn hinaus. So schließt sich der Kreis und der Mensch endet, wie er begonnen hat, als ein Homo mysticus. Zitat Ende. Und hier endet auch mein heutiger Vortrag. Ich bedanke mich für die große Aufmerksamkeit und ja, es ist schon 9:45, ich weiß nicht, wie weit wir noch Raum für Fragen haben. Wenn Fragen da sind, stelle ich mich gerne noch den Fragen, vielleicht für 5 bis 10 Minuten, dass wir, wenn etwas im Moment gerade noch angesprochen oder nachgefragt werden will, sonst können wir gerne auch morgen gleich zu Beginn noch einmal Raum geben für Fragen, um das einmal wirken zu lassen. Ich bin mir natürlich bewusst, dass dieser Vortrag doch so viele verdichtete Themen umfasst, dass man sie nur schwer fassen kann in einer so verdichteten Zeit und dass wir vielleicht auf unsere Träume noch schauen sollten, was Sie uns noch für Fragen stellen und sie dann morgen wieder bei wachem Geiste um 10 Uhr in diesem Kreis vorbringen zu können. Dann würde ich sagen, wir treffen uns morgen um 10 und wenn Fragen noch zum heutigen Vortrag da sind, bitte diese gleich am Anfang vorzubringen und dann werden wir zum nächsten Eranos-Vortrag zur psychologischen Bedeutung des Ritus weitergehen. Ich wünsche uns allen eine gute Nacht und bis morgen um 10 Uhr. Vielen Dank.